Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 13. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 13. Fußball MML Daily ist hier und um das mal komplett transparent zu machen, meinen Freitag, den 13. hatte ich schon gestern. Also Transparenz first. Wir nehmen gestern für heute auf oder halt heute für morgen, je nachdem, wie man es möchte. Der Grund dafür ist, dass ich von Jonas Bold und Mo Fürste eingeladen wurde zu einem fantastischen neuen Format, wo Athleten, Medienschaffende und Sponsoren treffen können und so weiter. Richtig geil, 12 Uhr ging's los. Mittlerweile ist es 17 Uhr und ich bin just gerade im Hotel angekommen, weil die Bahn 4 Stunden Verspätung hat. Also, wie sich das für mich gehört, habe ich A einen Hals und B schaff's dann passend zur Party. Aber es gibt nur eine einzige Frau, einen einzigen Menschen, der mir gute Laune bereitet. Und das ist Lena Kassel.
Ja, guten Morgen. Ich bin wieder da. Und ich kann sagen, dass ich meinen Tag nicht in der Deutschen Bahn verbracht habe, sondern so wie man das halt macht in Switzerland. Man geht irgendwann gegen Mittag in ein Etablissement und trinkt sehr viel Fondant und schafft sich sehr leckeres Essen in seinen Bauch und dann hat man eine gute Zeit und dann geht man eventuell ja noch in ein weiteres Etablissement und genießt einfach das Leben. Also Mike, ich würde sagen, so wie immer ist es hier in dem Podcast eine unumstößliche Maxime, die gilt. Ich mache alles richtig und du machst, sag alles ich mal, falsch. Viel falsch.
Sehr schön, ja. Übrigens, in ein Etablissement am Tag übergehen, machen phasenweise Menschen auch in Hamburg. Oder um mal einen alten Radiogag von mir rauszuholen, nicht alles, was in Hamburg auf der Straße steht, ist arbeitslos.
Gut, damit würde ich sagen, starten wir rein in den neuen Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Nations League liegt hinter uns. Wir haben sie sehr genossen. Ein Wettbewerb, den wir neu kennengelernt und auch neu lieben gelernt haben. Aber jetzt kehren wir zurück zu einem Wettbewerb, den wir schon immer lieben, nämlich die Fußball-Bundesliga.
Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
Und heute Abend geht's schon mal richtig ab um 20.30 Uhr. Dann kommt nämlich der Tabellenführer ins Westfalenstadion und unterschätzt werden dürften die Heidenheimer keinesfalls. Aber trotzdem geht natürlich der BVB als Favorit in das Spiel, nämlich Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim. Und wahrscheinlich schon deshalb als Favorit ins Spiel, denn es gibt auch beste Nachrichten aus Sicht der Dortmunder. Die Rückkehr von Serhou Guirassy ist nämlich wahrscheinlich soweit. Er könnte auf jeden Fall sein Debüt feiern. Bislang haben beide Teams ja eine weiße Weste vorzuweisen. Die Null steht sowohl beim BVB als auch bei den Heidenheimern. Lena, was erwartest du von diesem Spiel und könnte es die nächste Überraschung geben?
Ich glaube schon. Also, dass diese Paarung Potenzial hat zu überraschen, sprich Heidenheim große Chancen hat, die Dortmunder vor richtige Probleme zu stellen. Also Heidenheim hat eine eingespielte Mannschaft, die sich nicht zu schade ist, auch mal zu verteidigen. Sie haben viele Leistungsträger vor dieser Saison wie Dingchi, Beste oder Kleindienst verloren. Das scheint ihnen aber nicht wirklich was auszumachen, weil das Kollektiv eben stärker ist als der Einzelne und sie viele kluge Entscheidungen getroffen haben, wie zum Beispiel Paul Wanner von den Bayern auszuleihen. Der soll ja sogar auf dem Zettel von Julian Nagelsmann jetzt stehen, hat ja schon 6 Scorer in dieser Saison absolvieren können. Oder auch Leo Cienza, Topscorer in der vergangenen Drittligasaison. Auch er hat sich hervorragend eingefügt bei den Heidenheimern, steht jetzt schon bei 3 Scorern. Also alle Neuzugänge haben hervorragend bis hierhin funktioniert bei Heidenheim. Sie haben alle 5 Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen, waren ja auch schon europäisch unterwegs. 2 englische Wochen haben sie in den Knochen. Die Europa Conference League Playoffs haben sie erfolgreich bestritten und sind jetzt eben saisonübergreifend seit 9 Pflichtspielen ungeschlagen, stehen voll im Saft und sind, glaube ich, viel mehr schon in dieser Saison angekommen als eben Borussia Dortmund, die halt nach wie vor ihren spielerischen und personellen Umbruch zu bewältigen haben. Ja, du hast es erwähnt, Mike, Guirassy wird dieser Mannschaft sehr gut tun, ist wieder fit, aber er ist auch erstmal nur im Kader. Also ist unklar, ob er von Anfang an in der Startelf mit dabei sein wird und auch dann muss er sich erstmal einfügen. Dazu musste der BVB in der Länderspielpause jetzt insgesamt 16 Spieler abstellen. Viele sind noch müde irgendwie von den Reisen, hatten wenig Zeit zur Regeneration. Das sieht eben bei den Heidenheimern anders aus. Frank Schmidt konnte die Länderspielpause mit nahezu der gesamten Mannschaft weiter trainieren. Auch das sehe ich als großen Vorteil für Heidenheim an. Und auch die bisherige Bilanz ist offen bei dieser Paarung. Auf das 2:2 im Hinspiel in der vergangenen Saison folgte ein 0:0 im Rückspiel in Heidenheim. In diesem Duell gab es also noch nie einen Sieger und ich glaube, das bleibt auch so. Tippe auf ein Unentschieden mit vielleicht sogar einem leichten Vorteil für Heidenheim. Überraschungspotenzial ist da, weil Heidenheim die Mannschaft aktuell ist, die in dieser noch jungen Saison generell am meisten überrascht hat und extrem gefestigt wird. Also ich glaube, diese Partie wird spannender, als es auf dem Papier vermuten lässt.
Darf ich nochmal eine Nachfrage stellen zu Serhou Guirassy?
Ja.
Was erwartest du von ihm in Dortmund? Die Hoffnung ist ja extrem hoch, zumal man ja auch diverse Ladehemmungen gespürt hat ohne ihn, jetzt wo Niklas Füllkrug weg ist. Glaubst du jetzt, mal vorausgesetzt, er spielt auch jetzt, dass das so ein bisschen so auch die Wende in der Effektivität von Borussia Dortmund ist?
Ich glaube schon, weil wir haben viele gute Ansätze gesehen, was den Spielaufbau betrifft. Also sie haben sich mehr herauskombiniert, haben versucht, einen flachen Spielaufbau zu forcieren. Das war unter Edin Terzic noch ein bisschen anders. Und Serhou Guirassy ist eben ein Stürmer, der auch Kombinationsspiel kann. Weißt du, der ist halt richtig gut auch am Ball. Den kannst du mit einbinden in dein Kombinationsspiel. Und er ist on top eben auch noch ein Zielspieler, den du einsetzen kannst im letzten Drittel. Und was in dieser jungen Saison bei Borussia Dortmund gefehlt hat, ist eben die Präsenz im letzten Drittel. Das war sehr, sehr spürbar. Sie haben sich irgendwie gut hinten heraus kombinieren können, aber dann war eben viel toter Ballbesitz. Und ich glaube, dass das mit einem Zielspieler vorne, wie Serhou Guirassy, sich ändern wird. Er wird mindestens 1 bis 2 Spieler binden. Dadurch haben eventuell auch andere Spieler mehr Platz und mehr Raum, irgendwie sich zu entfalten. Und von daher wird das die ganze Statik vom Spiel von Borussia Dortmund ändern und von daher glaube ich, kann man große Stücke auf ihn halten, wenn er jetzt endlich eingreift. Die Frage ist, ob es schon das Heidenheim-Spiel ist, dass er da vollumfänglich irgendwie aktiv sein kann oder ob es eventuell erst eine Woche später ist. Das bleibt noch abzuwarten. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist Serhou Guirassy das fehlende Puzzleteil im sozusagen Puzzle von Nuri Sahin, was noch fehlt und ich glaube, mit ihm wird es ein anderes Borussia Dortmund geben.
RB Leipzig gegen Union Berlin. Damit sind wir morgen um 15.30 Uhr angekommen. Es ist der Ostknaller oder das Ostduell. Und wer das sagt, bekommt mal zumindest in Köpenick richtig Ärger. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem immer eine besondere Partie zweier Clubs, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und auch sportlich gibt es durchaus erkennbare Unterschiede. Der Saisonverlauf lief allerdings für beide ganz gut. RB konnte beide Spiele gewinnen. Bei Union zählt man immerhin 4 Punkte auf dem Konto. Glaubst du an eine Chance der Köpenicker oder wird Leipzig den perfekten Saisonstart fortführen?
Ja, also ich glaube, es ist extrem schwer, RB Leipzig aktuell zu bezwingen. Man erinnert sich nochmal, RB Leipzig schlug am 2. Spieltag Titelverteidiger Leverkusen und ist seitdem das am längsten ungeschlagene Team in der Fußball-Bundesliga. RB holte 9 Siege und 4 Remis aus den letzten 13 Spielen und sie haben natürlich in allen Belangen die individuell bessere Mannschaft auf jeder Position. Dazu sind sie extrem effektiv. Auch das hat das Spiel gegen Leverkusen gezeigt. Sie machen aus wenig extrem viel. Der zweifache Torschütze Luis Openda ist mit 1,6 einer der effizientesten Spieler der jungen Saison. Also er macht aus wenig Chancen viele Tore. Auch wenn Bo Svensson jetzt bei Union es ein bisschen variabler gestalten will. Er will mal ins höhere Pressing gehen, damit der Weg zum gegnerischen Tor irgendwie geringer ist. erwarte ich sie doch aufgrund des Tempos von eben Openda und Xavi Simmons eher tiefer stehend in diesem Spiel, ein bisschen lauernd. Die Räume werden eng sein für RB, aber sie brauchen eben nicht viel Raum und Möglichkeit, um zu Toren zu kommen. Und Xavi Simmons ist der perfekte Spieler für enge Situationen im 1 gegen 1 und Openda ist eben ein Knipser, der kann wirklich aus dem Nichts treffen. Und dann haben sie noch so jemanden wie Benjamin Cesko, der ein Strafraumstürmer ist, den du mit Flanken füttern kannst, falls das Zentrum mal komplett dicht sein wird. Also ich glaube, der Kader hat so viele Möglichkeiten, auf Situationen zu reagieren, dass ich glaube, egal welchen klugen Matchplan Bo Svensson sich da in seinem Kopf irgendwie zusammenfabriziert hat, Leipzig wird Lösungen dafür haben und ich glaube, deshalb wird Leipzig die ungeschlagene Serie weiter fortführen. Auch wenn es eventuell knapp sein wird, glaube ich, dass sie dieses Spiel, dieses Ostduell werden sie für sich bezwingen.
Weiter geht's. VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Das klingt zunächst mal nach maximaler Ausgeglichenheit und auch der Blick auf die Tabelle bestätigt das. Beide Mannschaften konnten jeweils ein Spiel gewinnen und eins ging verloren. Das Potenzial scheint bei beiden Teams auf jeden Fall da zu sein und vor allem die Frankfurter Offensive deutete im Spiel gegen Hoffenheim ja durchaus ihre Klasse an. Potenzial war ja bei Wolfsburg immer da die letzten Jahre. Mal schauen, ob sie es dieses Jahr in die Saison reintragen können. Was glaubst du, wird bei diesem Duell aus deiner Sicht den Ausschlag geben?
Ey, ich habe mich wirklich extrem schwer getan bei dieser Paarung. Also es ist irgendwie sehr schwierig, diese Paarung zu analysieren, weil beide irgendwie Stärken und Schwächen haben. Also ich glaube, allen voran wird es auf die Wolfsburger Tiefenstaffelung ankommen in dieser Partie. Und das wird den Ausschlag geben, wer diese Partie gewinnen wird. Also wir haben am ersten Spieltag gegen die Bayern gesehen, dass Ralf Hasenhüttl, also der Trainer von Wolfsburg, durchaus gerne hochpressen will. Das steckt in seiner Trainer-DNA einfach drin. Er trifft natürlich aber jetzt auf die Konterspezialisten aus Frankfurt. Sie haben als einzige Mannschaft schon zwei Kontergegentore auf dem Konto. Wir haben hier schon mehrfach über Marmoush, Ekitike, Chaby, Knauf und Co. gesprochen. Also die SGE ist an sich eine sehr, sehr junge Mannschaft. Die jüngste in der Liga mit 23,29 Jahren im Schnitt. Aber eben auch eine sehr aufregende Mannschaft. Und da kommen wir zum zweiten ausschlaggebenden Punkt bei dieser Partie. Wer wird die Oberhand behalten? Ja, entweder die Erfahrung, die du bei Wolfsburg mehr hast, oder eben das Talent, was höher bei den Frankfurtern ist. Ich würde mir einen Sieg der Eintracht wünschen, weil ich glaube, das ist eine Mannschaft, die enormes Potenzial hat, richtig Spaß zu machen. Und gerade mit ihrer Antilopen-Gang da vorne, es wird in Wolfsburg jetzt aber, glaube ich, der erste Reifetest werden. Ne? Sie müssen extrem diszipliniert sein, gerade bei ruhenden Bällen. Da kommt es auf ein gutes Positionsspiel an, auf gute Zuordnung an, weil der VfL eben auch Standardexperte ist. Die Wölfe erzielten ligaweit die meisten Tore nach ruhenden Bällen, 3 Stück schon. Und von daher, glaube ich, kommt es da auf Disziplin an und das ist bei einer jungen Mannschaft ja jetzt nicht immer das oberste Gebot. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was diese Partie gibt. Ich würde mir einen Sieg der Eintracht wünschen, habe aber auch so ein leichtes Unentschieden-Gefühl in Wolfsburg. Nichtsdestotrotz, ist diese Partie einfach schwer zu prognostizieren. Also leichte Tendenz eventuell in Richtung Frankfurt, weil sie, glaube ich, mit den drei da vorne viel mehr Qualität haben, aber die Wölfe einfach abgezockter sind. Und von daher ist es ein bisschen schwer. Also ich sage unentschieden bis leichte Tendenz zu Eintracht Frankfurt.
Und das hier klingt so unfassbar, ich würde mal sagen, nostalgisch, oder? Samstag 15.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Da geht das Herz auf. Aber nicht nur das, das Spiel hat nämlich richtig was zu bieten. Gladbachs Saisonstart war trotz der knappen Niederlage gegen Leverkusen ganz gut. Beim VfB sieht das anders aus. Die Stuttgarter konnten bislang erst einen Punkt verbuchen. Das ist also, ich würde mal sagen, schon mal der erste wichtige Termin für den VfB Stuttgart. Wird das also vielleicht auch deutlich enger und knapper, als man das vor einigen Wochen noch erwartet hätte, wo ja Stuttgart im Grunde genommen, ich will nicht sagen, alles kurz und klein geschossen hat, aber da auf jeden Fall gegen Gladbach der klare Favorit gewesen wäre.
Absolut. ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf das Spiel, weil ich glaube, dass es eines sein wird, wo beide mit offenem Visier nach vorne spielen wollen, den Ball haben wollen, sich darüber auch qua ihrer DNA definieren. Beides sind Ballbesitzmannschaften. Gladbach ist sehr gut in diese neue Saison gestartet, auch weil die Neuzugänge wie eben Tim Kleindienst funktionieren. Er funktioniert vor allem aber auch, weil er eben einen Freund auf den Außenbahnen hat, ne? Also ein Stürmer braucht oftmals einen Freund auf den Außenbahnen. Das ist in dem Fall Honorar. Das kann, wenn wir schon bei Stuttgart sind, so eine Bonner-Sosa-Sascha-Kalajdzic-Geschichte werden, wo beide extrem voneinander profitiert haben. Eine riesige Waffe, die die Gladbacher da jetzt haben. Und wenn wir mal auf die Stuttgarter schauen, dann muss man sagen, dass sich da vorne im Sturm es sich schon ein bisschen besser gestaltet hat, als noch am ersten Spieltag mit alleine Demirovic vorne. Die Option jetzt am zweiten Spieltag gegen Mainz mit Leveling, Mio, Undav und Führich hat mir wesentlich besser gefallen. 3 Tore sind dabei rausgekommen. Sowohl Mio als auch Leveling haben getroffen. Aber es gab eben auch 3 Gegentore. Ne? Völlig untypisch für den VfB, den wir aus der vergangenen Saison kennen. Die Defensive jetzt noch nicht wirklich sattelfest, wirkt sehr, sehr löchrig. Sebastian Hoeneß probiert viel aus, mal Dreier, mal Viererkette. Deshalb sehe ich bei dieser Partie sogar ein bisschen die Gladbacher ein Müh weiter vorne. Dazu kommt eventuell auch ja, der anstehende Champions-League-Auftritt in den Köpfen bei den Stuttgartern, die ja am Dienstag mal eben im Bernabeu gegen den amtierenden Champions-League-Sieger ran müssen. Da kann es, glaube ich, im Borussia-Park mit der neuen Offensivpower schon mal ein bisschen unangenehm werden. Deshalb tippe ich einfach mal auf einen knappen Sieg für die Fohlen.
Mainz 05 gegen Werder Bremen ist das letzte Spiel, auf das wir etwas genauer schauen. Sonntag ist Anpfiff um 17.30 Uhr. 2 Mannschaften, 2 Spiele, 2 Punkte. Sowohl Mainz als auch Werder sind bislang noch ungeschlagen, aber eben auch noch ohne Sieg. Dennoch können beide mit dem Saisonstart ganz zufrieden sein. Mainz ist bereits seit 11 Bundesligaspielen ungeschlagen und steht kurz davor, den bisherigen Vereinsrekord einzustellen. Im Jahre 2010 gelang es dem Team unter Trainer Thomas Tuchel, 12 Spiele in Folge nicht zu verlieren. So, und was denkst du? Wird das was mit dem Vereinsrekord oder kommt Werder da voll in die Quere?
Ja, also man kann, glaube ich, sagen, die Mainzer, die sind einfach im Flow, ja, seit dem Henriksen irgendwie da ist, verloren unter ihm übrigens auch noch kein einziges Heimspiel, muss man sich mal vorstellen, ja, also seitdem er da ist, haben sie noch nicht ein Heimspiel verloren und sie sind seit 9 Bundesligaspielen auch nicht mehr torlos geblieben, also erzielten in diesen 9 Spielen satte 21 Treffer, das ist der absolute Wahnsinn, das liegt natürlich allen voran an der offensiven Belebung durch eben Nadim Amiri. Er kam ja im vergangenen Winter zu den Mainzern und ich würde sagen, es ist sozusagen der wohl erfolgreichste Wintertransfer ever. Normalerweise passiert ja im Winter nicht so viel. Die Mainzer haben eine richtig gute Entscheidung getroffen, aber, und das fällt vielleicht so ein bisschen unter den Tisch, es sind eben auch aktuell starke Bremer unterwegs. Werder ist seit 7 Bundesligaspielen ungeschlagen. Eine längere derartige Serie gelang den Hanseaten zuletzt im Frühjahr 2019. Obacht unter Florian Kohfeldt. Ja, damals waren es 12 Partien seit dem Wiederaufstieg 2022 und damit unter Ole Werner gab es das noch nie. Also auch die Werderaner sind in Saft und ich würde sagen, das Spiel, ja, das kann folgerichtig nur unentschieden ausgehen.
Die weiteren Partien übrigens, die TSG Hoffenheim, die übrigens gestern Christopher Lenz als 7. Neuzugang vorgestellt hat, dessen Vertrag ja bei RB Leipzig ausgelaufen ist. Er schließt sich also der TSG Hoffenheim an und die treffen auf Bayer Leverkusen, der SC Freiburg auf den VfL Bochum, Holstein Kiel auf Bayern München, das erste Topspiel in der Geschichte von Holstein Kiel, am Samstag, also morgen um 18.30 Uhr gegen die Bayern und dann FC Augsburg gegen den FC St. Pauli. Da hat Jes Torup übrigens verlängert seinen Vertrag als Trainer beim FC Augsburg.
We get it. Distractions happen. That's why we designed the fully electric, full-sized Volvo EX90 with the latest technology to keep you and those around you safe. Its two-sensor driver understanding system is designed to prevent distractions and help you stay focused. Reserve your Volvo EX90 today. Learn more at volvocars.com/US.
In der zweiten sieht man besser. Das darf natürlich hier nicht fehlen. Die zweite Liga nimmt auch wieder Fahrt auf. Und da steht bereits der 5. Spieltag an. Und auch die Duelle am Wochenende klingen, ja, würde ich sagen, sehr, sehr attraktiv. Im Angebot haben wir zum Beispiel schon heute Abend Karlsruhe gegen Schalke. Morgen geht's dann noch unter anderem weiter mit Hannover 96. Die Kaiserslautern empfangen Florian Kohfeldt, feiert sein Debüt an der Seitenlinie bei Darmstadt 98 gegen ein nach Braunschweig und zum Topspiel empfängt Köln den 1. FC Magdeburg. Am Sonntag empfängt die Hertha dann noch den Tabellenführer aus Düsseldorf. Es ist also einiges los in dieser zweiten Bundesliga. So langsam wird es ja auch ein bisschen richtungsweisend in Liga 2. Wir haben immerhin den 5. Spieltag schon, oder Mike?
Ja, normalerweise sage ich immer gemach, gemach. Die zweite Liga ist so eng und da wird sich bis zum 34. Spieltag noch so viel ändern. Aber es sind so erste Trends, die sich tatsächlich abzeichnen. Du hast es gesagt, Köln ist gut dabei. Für Köln geht es ja eigentlich nur darum, bis zur Wintertransferpause zu kommen, um mit einem möglichst guten Tabellenplatz und dann eben gezielten Neueinkäufen vielleicht doch den Wiederaufstieg zu schaffen. Das wird sicherlich das Ziel sein der Kölner. Das können sie gleich mal unter Beweis stellen gegen den 1. FC Magdeburg, wie weit sie da sind. Und bei Magdeburg ist wiederum ganz interessant, bei Mike mit AI haben wir in den letzten 2 Jahren Magdeburg immer viel, viel besser gesehen, als es letztlich der Tabellenplatz hergegeben hat. Jetzt stehen sie zum ersten Mal da, wo wir sie datenmäßig eigentlich seit zwei Spielzeiten schon sehen. Bin mal sehr gespannt, ob sich das hält. Und Düsseldorf marschiert und marschiert. Und das finde ich nach wie vor, habe ich ja in der letzten Sendung schon gesagt, super spannend und vor allen Dingen aller Ehren wert, nach dieser knappen Relegationsniederlage die Bundesliga komplett vor Augen. Da kann ein Team mental auch schon mal zusammen bzw. auseinanderbrechen. Düsseldorf mitnichten, also das alles super spannend. Und wenn wir nach unten gucken, dann erleben wir Schalke 04 auf dem 12. Platz. Und da muss ich sagen, auch da ist mal so langsam, wird's mal Zeit, dass die Schalker punkten. Sonst ist man relativ schnell dem Ziel Wiederaufstieg im zweiten Jahr, nämlich diverse Plätze entfernt. Und da bin ich mir nicht sicher, ob insbesondere auf Schalke, dass dann alles so ruhig bleibt und alles so ruhig weiter trainiert wird, ob der Trainer bleibt und all die Geschichten. Also, zweite Liga, wie immer, alles spannend, alles drin. Und wie immer, die beste Liga aller Zweiten.
Mike.
Liga aller Zweiten.
Mike Drop. Dieser Mann hat eine relativ lange Zugfahrt hinter sich. Dementsprechend verzeihen wir ihm das. Aber wenn du gerade schon bei den Kölnern bist, also wir vergessen ja nicht, also es war ja diese unsägliche Nations League Pause dazwischen, aber sie haben mal eben mit 3-1 auf Schalke gewonnen, ne? Also das war eben dieser 4. Spieltag und auch die Hertha hat fulminant mit 4-3 auf dem Betzenberg gewonnen und müssen jetzt eben gegen den Tabellenführer ran aus Düsseldorf und sie haben schon ein bisschen in diesem Spiel anmuten lassen, dass da eventuell etwas in Richtung Aufstiegsplätze geht. Ja, sie haben sich als sehr spielfreudige Mannschaft präsentiert, die auch immer nach Rückschlägen resilient geblieben ist und von daher freuen wir uns natürlich sehr auf die Partie Düsseldorf gegen Hertha oder Hertha gegen Düsseldorf. Die Düsseldorfer kommen ja ins Olympiastadion, also gibt wirklich die ein oder andere interessante Partie in dieser zweiten Fußball-Bundesliga, die uns, wie schon lange nicht mehr verzückt, weil, ja, es ist wie immer jetzt schon eng, aber ja, es gibt auch immer noch ein paar Trends. Also, dass Düsseldorf und Karlsruhe, der 1. und der 2. Platz, so weit oben stehen, beide mit 10 Punkten, glaube ich, wird auch am Ende dieser Saison so sein. Also erste Trends zeichnen sich ab. Die Kölner auf Rang 6, Hamburger Sportverein auf Rang 7 und die Hertha auf Rang 8 und Hannover auf Rang 9. Ich glaube, das sind die Positionen, die noch ein bisschen weiter nach oben schießen werden. Also so ein bisschen so ein erstes Gefühl für diese zweite Bundesliga hat man nach jetzt 4 gespielten Spieltagen. Der 5. wird nicht minder spannend werden.
Und wenn ich es dann ergänzen darf aus der Vergangenheit heraus, wenn man nie aus den Augen lassen darf, ist der SC Paderborn, der einfach ein Zweitligaspezialist ist und ja auch, glaube ich, in den letzten Jahren schon zweimal aufgestiegen ist. Greuther führt auch oben mit dabei. Also du hast komplett recht. Der erste Trend ist sozusagen da. Man kann einen Strich runtermachen bis Platz 9, würde ich mal sagen. Das sind alles Mannschaften, denen man zutrauen könnte, am Ende der Saison auch die Aufstiegsplätze unter sich auszumachen. Blöd für Schalke. Platz 12.
Gut. Ich würde sagen, dann haben wir es, ne?
Da haben wir es, so ist das. Und jetzt können wir euch eigentlich nur, wie ich finde, bestens präpariert entlassen in dieses Fußballwochenende, in den dritten beziehungsweise den fünften Spieltag, also den dritten in der Bundesliga, den fünften Spieltag in der zweiten Liga mit tollen Partien, hüben wie drüben, wie man früher im Radio so sagte. Und insofern kann ich nur sagen, habt viel Spaß. Und freut euch auf Montag, dann werden wir das alles nämlich wieder genau analysieren hier in Fußball MML Daily mit Mike Nöcker.
Und der wieder genesenen und wieder, ja, würde ich sagen, im Saft stehenden Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
Tschüss, Brilli.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.